Ich war vor einigen Jahren mit BlaBlaCar unterwegs. Vielleicht kennt ihr das, das sind so Mitfahrgelegenheiten. Und da bin ich mit einem Franzosen mitgefahren. Wir konnten uns so gut wie gar nicht verständigen und wir sind in Köln gestartet und ich musste in Richtung Bern in der Schweiz. Und wir sind super durchgekommen, ja, hatten eigentlich so gut wie gar keinen Stau. Wir konnten richtig schnell fahren. Waren auch viel schneller unterwegs, als ich gedacht habe. Irgendwann habe ich aufs Navi geguckt, habe gedacht, wow, wir sind aber echt sehr schnell unterwegs heute. Und nachdem wir ungefähr eine Stunde gefahren sind, habe ich gemerkt, Moment mal, wir sind genau in die entgegengesetzte Richtung unterwegs, als wir eigentlich sein müssten. Und ich habe gesehen, er hatte nicht Bern eingegeben, sondern Berne. Das ist eine kleine Stadt in Niedersachsen, also genau die entgegengesetzte Richtung. Und ich habe ihm dann erstmal versucht zu erklären, was gerade los ist. Es hat alles seine Zeit gedauert, bis wir dann endlich irgendwann die nächste Abfahrt genommen haben und genau auf die entgegengesetzte Autobahnspur gefahren sind und wieder zurück sind. Die Lektion, die ich daraus gefolgert habe, ist: Selbst wenn ich Vollgas gebe und super durchkomme, wenn ich in die falsche Richtung fahre, komme ich nicht ans Ziel. Und ich glaube, unser Text heute zeigt uns, dass wir auch alle auf einem Weg sind. Und das ist einen Weg eigentlich, oder das ist die Wege, die es in dieser Welt gibt, dass sie nur zwei Ziele haben können. Und die zwei Ziele sind genau entgegengesetzt voneinander. Der Text fordert dich und mich heute heraus: Gibst du weiter Vollgas, aber fährst in die falsche Richtung, oder kehrst du um? Ich würde behaupten, der Text heute ist ein schrecklicher Text. Und auf der anderen Seite ist der Text, den wir heute haben, ein wunderschöner Text. Wir befinden uns auf der einen Seite zwischen Leben und Tod und auf der anderen Seite zwischen Himmel und Hölle. Das ist ein sehr, sehr krasser Text und wir brauchen Gottes Geist, sonst wird alles, was heute gesagt wird und was wir lesen werden, nur ins eine Ohr raus und ins eine Ohr rein, ins andere Ohr rausgehen. Deswegen möchte ich noch mit uns beten, dass Gottes Geist unsere Herzen anrührt. Herr, wir bitten dich so sehr, dass du durch deinen Geist dein Wort benutzt, um in unsere Herzen zu sprechen. Herr, wir bekennen dir, dass wir, egal wie tief wir in einen Text hineingehen, niemals selber unsere Herzen verändern können, sondern dass nur du das kannst. Und wir vertrauen darauf, dass du versprochen hast, dass du dein Wort aussendest dazu, wozu du es aussenden möchtest, um das zu tun, was du möchtest. Wir wollen uns deinem Willen unterstellen und dich so sehr bitten, dass du dein Wort benutzt, um in unser Leben unsere Herzen zu sprechen. Amen. Lasst uns gemeinsam den heutigen Text lesen. Der steht in Römer 2. Wir sind in einer Predigtserie durch den Römerbrief unterwegs. Römer 2 findet ihr auf welcher Seite bei euch? 174 in den ausliegenden Bibeln. Römer 2 ab Vers 5. Ich lese die Verse 5 bis 10. Du aber mit deinem verstockten und unbußfertigen Herzen häufst dir selbst Zorn an auf den Tag des Zorns und der Offenbarung des gerechten Gerichtes Gottes, der einem jeden geben wird nach seinen Werken. Ewiges Leben denen, die in aller Geduld mit guten Werken trachten nach Herrlichkeit, Ehre und unvergänglichem Leben. Ungnade und Zorn aber denen, die streitsüchtig sind und der Wahrheit nicht gehorchen, gehorchen aber der Ungerechtigkeit. Trübsal und Angst über alle Seelen der Menschen, die Böses tun, zuerst der Juden und ebenso der Griechen. Herrlichkeit aber und Ehre und Frieden allen denen, die Gutes tun, zuerst den Juden und ebenso den Griechen. Ihr findet die Struktur der heutigen Predigt auf euren Gottesdienstblättern und sie ist sehr einfach. Ich glaube, dass man sich die hoffentlich gut behalten kann. Es gibt im Leben zwei Ziele, sagt uns unser Text. Es gibt zwei Wege, wie wir zu diesen Zielen kommen und es ist heute für dich dran, eine Entscheidung zu treffen, zu welchen Zielen du zusteuern möchtest. Zwei Ziele, zwei Wege, eine Entscheidung. Wir starten mit dem ersten Punkt, zwei Ziele. Eine Frage an die Kinder: Was wollt ihr mal werden, wenn ihr groß seid? Ich glaube, wir haben nur zwei Kinder hier. Und sonst auch alle, die so bis 18 vielleicht. Nina, was willst du mal werden, wenn du groß bist? Keine Ahnung. Okay. Hast du eine Antwort? Du weißt auch noch nicht. Das ist. Gut. An die Erwachsenen, ich würde behaupten, dass wir im Laufe des Lebens, und wahrscheinlich je älter man wird, desto weniger oft bekommt man diese Frage gestellt. Also ich kann mich sehr gut erinnern, in meiner Schulzeit wurde ich immer wieder diese Frage gefragt und ich habe tatsächlich sehr ähnlich geantwortet wie ihr beiden, nämlich keine Ahnung, irgendwas. Und ich glaube, je älter man wird, desto weniger wird man diese Frage gestellt, was ist eigentlich das Ziel? Ja, man hat vielleicht noch kleine Ziele im Leben, auch als Erwachsener, zum Beispiel die nächste Beförderung, die man irgendwie erreichen will, oder ich würde das auch mal unter ein kleines Ziel stecken, zu heiraten und eine Familie zu gründen. Aber wenn man so Sachen erreicht hat, merkt man, das ist eigentlich nicht das Hauptziel meines Lebens, sondern es ist höchstens eine Etappe geschafft. Über das eigentliche Ziel von jedem von uns Menschen machen wir uns leider oft viel zu wenig Gedanken und denken viel zu wenig darüber nach. Das Ziel, worauf du mit jedem Atemzug zusteuerst, ist nämlich dein Ende, ist der Tod, auch dein Tod. Und unser Text sagt uns, wenn du an diesem Ziel ankommst, dann gibt es nur genau zwei Möglichkeiten. Du bist entweder im Himmel mit all seinen Schönheiten und Kostbarkeiten oder du bist in der Hölle mit all ihrer Grausamkeit. Deswegen bewegen wir uns heute zwischen Himmel und Hölle. Die Frage ist, wie sehen diese beiden Ziele aus? Wie sieht das erste Ziel aus? Wohin bringt dich der Zug mit Endstation Hölle? An einen Ort, laut den Versen 8 und 9, an dem du Angst, Trübsal und Zorn bekommst. Was ist das? Was ist Trübsal, Angst und Zorn? Trübsal kann man auch übersetzen mit Leid, mit Schwierigkeiten. Das ist wie das Gefühl, als würde dir ständig jemand nach dem Leben trachten. Als würde dir ständig jemand nach dem Leben trachten. Oder Angst. Angst ist das Gefühl, von allen Seiten eingeengt zu sein und nicht herauszukommen. Ja, vielleicht kennt ihr so Filme, wo sich die Wände auf einmal auf denen in der Mitte zubewegen und meistens schafft der Held es dann auch, da rauszukommen. Aber in der Hölle ist es nicht so. Da kommst du nicht heraus, sondern du hast die ganze Zeit diese Angst, gleich zu sterben. Und dann Zorn. Zorn ist das Gericht Gottes über den Sünder. Und wir lesen ziemlich viel, gerade im Neuen Testament, über diesen Zorn Gottes, der über die Menschen kommen wird. Über das, was die Menschen empfinden, wenn sie mit dem Zorn Gottes konfrontiert werden. Wir lesen zum Beispiel davon, dass Menschen, die Gottes Zorn erleben oder kurz davor stehen, sagen, lieber sollen die Hügel auf uns fallen, sie sollen mich zerschmettern, lieber das, als dass Gottes Zorn mich trifft. Sie reden davon, dass es ist wie Schwefel, wie Feuer, wie beständige Angst. Dort wird Weinen sein, ewige Qualen. Das ist schrecklich. Das ist das Schrecklichste und wir können es uns noch nicht einmal vorstellen, aber das ist ein Ziel, das die Bibel uns beschreibt, wohin viele Menschen unterwegs sind. Ziel Hölle, Endstation Hölle. Für mich ist ein sehr schrecklicher Gedanke, heute Abend Menschen hier sitzen zu haben, die vielleicht gerade auf diesem Weg Richtung Hölle sind, die das als Ziel und als Endstation über ihrem Leben stehen haben. Dass vielleicht irgendjemand hier auf diesen Stühlen sitzt und der nicht umkehren möchte. Dass du vielleicht nicht umkehren willst. Und das, obwohl uns die Verse 7 und 10 ein so schönes, anderes Ziel vor Augen malen. Ja, ein so schönes Ziel, dass ich das so mit vier O's hier hingeschrieben habe. Schaut mit mir in die Verse 7 und 10. Wir lesen dort, ewiges Leben denen, die in aller Geduld mit guten Werken trachten nach Herrlichkeit, Ehre und unvergänglichem Leben. Und dann Herrlichkeit aber und Ehre und Frieden allen denen, die Gutes tun, zuerst den Juden und ebenso den Griechen. Also anstatt in die Hölle zu gehen, was gibt es auf der anderen Seite? Was gibt es im Himmel? Da lesen wir als erstes von ewigem Leben. Ja, das ist erstmal Leben an sich, ich glaube, viele von uns kennen das gar nicht, weil wir das auf dieser Erde nur in so einem Halbzustand erleben. Leben an sich, wie Gott es sich gedacht hat, bedeutet Vitalität, bedeutet Gesundheit ohne Verfall, ohne Angst haben zu müssen, dass man irgendwann 30 Jahre älter ist und auf einmal die Dinge, die man vorher tun konnte, nicht mehr tun kann. Ewiges Leben bedeutet, dass dieses Leben niemals aufhört und niemals schlechter wird. Es ist ein ewiges Leben. Eine ewige Freude. Und dann lesen wir von Herrlichkeit. Das ist strahlende Schönheit. Ja, im Himmel gibt es nur schöne Dinge. Du kannst zwei Dinge miteinander vergleichen und du wirst sehen, beides wunderschön. Ja, du wirst keinen Makel finden. Es ist einfach herrlich. Und warum ist es so? Weil Gott, der Herrliche, selbst dort anwesend ist. In seiner vollen Perfektion, in seinem vollen Glanz, in seiner Herrlichkeit. Das heißt, das Schönste im Himmel ist Gott selbst, weil er wunderschön ist. Alle Dinge, die wir auf dieser Erde finden und an denen wir uns jetzt gerade schon erfreuen, ja, ein richtig gutes Steak oder irgendwie ein richtig gutes veganes Steak, was es nicht gibt. Ja, wir erfreuen uns daran und können ein bisschen schmecken. Ja, Gott hat das ja erschaffen. Und das ist ja nur ein ganz kleines bisschen, was wir schmecken können von dem, was er tun kann, wie er ist, von seiner Schönheit. Oder wenn ihr richtig gute Gespräche habt, richtig gute Gemeinschaft erlebt, das ist nur ein Vorgeschmack von dem, auf das wir uns freuen können, von der Herrlichkeit im Himmel. Wir lesen hier vorne, im Himmel bekommt man Ehre. Das bedeutet, man bekommt einen Rang, man hat eine Stellung, ein gewisses Ansehen. Und dieses Ansehen hat man nicht im Gegensatz zu anderen Menschen, dass man sich besser vor anderen Menschen fühlt, sondern diese Ehre bekommt man von Gott selbst zugesprochen. Und diese Ehre bedeutet, Kind Gottes, gerettet für alle Zeit. Das ist dann deine Stellung, dein Ansehen, was Gott dir selbst gibt. Du bist dann nicht irgendwie Abschaum und ebenso geduldet von Gott im Himmel, sondern er nimmt dich freudig auf, gibt dir einen Ehrentitel. Und dann werden wir dort Frieden erleben. Frieden heißt, man ist mit Gott im Reinen. Man ist nicht nur mit Gott, sondern auch mit allen Menschen im Reinen. Man hat ungetrübte Beziehungen. Man redet miteinander und hat nicht Angst, dass der andere einen missversteht und hinterher irgendwie schlecht über einen redet, sondern man liebt einander. Man hat echten, wahren Frieden. Wie hört sich das an? Vielleicht zu schön, um wahr zu sein, ist es aber nicht. Weil es wahr ist, weil das die genau andere Seite ist, dort, wo Gottes Liebe regiert, im Himmel. Auch wenn wir uns das jetzt in unserer derzeitigen Situation vielleicht nicht vorstellen können, das ist wahr. Und ich hoffe für dich so sehr, dass du, wenn du diese beiden Ziele miteinander vergleichst, sagst, ich will in den Himmel. Ich muss in diesen Himmel. Mehr als alles andere muss ich zu diesem Gott. Ich habe gar keine andere Wahl. Wie kommst du dann dahin? Und die Antwort ist ziemlich einfach. Unser Text beschreibt sie uns. Lauf auf dem richtigen Weg. Es gibt nämlich nur zwei Wege auf dieser Welt. Der eine führt Richtung Hölle und der andere führt Richtung Himmel. Zwei Wege. Wie muss man leben, um zur Hölle zu kommen? Laut Vers 8 und 9 sind Menschen, die in die Hölle kommen und die gerne dorthin laufen, sind Menschen, die gerne streiten. Ja, jetzt denken vielleicht die Harmoniebedürftigen unter uns, Glück gehabt, ja, das machen ja dann zum Glück nur die anderen, ich hasse Streiten nämlich, aber man kann dieses Wort auch übersetzen so viel wie mit Selbstsucht, also Menschen, die alle möglichen Dinge tun, damit es ihnen selbst besser geht, die vielleicht Beziehungen opfern für ihr persönliches Glück, die beim Job drauf aus sind, möglichst an erster Stelle zu stehen, möglichst viel für sich selbst rauszuholen. Aber nicht nur das, selbst wenn du dich da nicht wiederfindest, kommen noch weitere Punkte. Es sind Menschen, das steht hier so, die sind ungehorsam gegenüber der Wahrheit, aber gehorsam gegenüber der Ungerechtigkeit. Was heißt das? Es sind Menschen, die nicht das tun, was die Wahrheit ihnen sagt. Und was ist die Wahrheit? Gott hat uns die Wahrheit, nicht nur seine Wahrheit, sondern die Wahrheit weitergegeben. Er sagt uns, dass er unser Schöpfer ist und das Recht hat, dass jeder Mensch ihn anbetet. Das haben wir heute Morgen in aller Ausführlichkeit gehört. Ja, nicht irgendwelche Götzen, nicht irgendwie die Schöpfung anbeten, sondern dass Gott die Ehre verdient, dass er angebetet werden soll. Die Wahrheit ist, dass wir ihn und unsere Mitmenschen lieben sollen mit aller Kraft. Und die wichtigste Wahrheit, die über deinem Leben steht, hat Gott dir in seinem Sohn offenbart, nämlich, dass du an Jesus glauben sollst und umkehren sollst von deinen falschen Wegen. Das heißt, Menschen, die Richtung Hölle unterwegs sind, verwerfen all diese Wahrheiten und sagen, nein, ich möchte weder was mit Jesus zu tun haben, noch möchte ich mich Gott unterwerfen. Ich möchte auch nicht meine Mitmenschen lieben wie mich selbst. Ich möchte meinen eigenen Weg gehen und ich kann dir sagen, dieser Weg endet in der Hölle. In Vers 5 lesen wir, dass die Menschen Richtung Hölle hartherzige Menschen sind und unbußfertige Menschen. Das bedeutet, sie stellen sich gegen die Wahrheit und sie haben Herzen, an denen die Wahrheit über diese Welt, über Gott und über Jesus einfach abprallen. Sie wollen keine Buße tun. Sie wollen also nicht umkehren von ihrem Weg in die Hölle. Ja, das wäre so, wie wenn ich mit dem Typ aus BlaBlaCar einfach weiter Richtung Berne gefahren wäre. Das ist dumm. Man muss umkehren, um zu dem besseren Ziel, um zum Himmel zu kommen. Wie machen sie das? In Vers 5 lesen wir, sie häufen sich Gottes Zorn an. Und das ist ganz interessant. Das ist wie, als würden sie dadurch, dass sie die Wahrheit niederdrücken und der Ungerechtigkeit gehorchen, als würden sie Schätze für die Hölle sammeln. Ja, das gleiche Wort benutzt Jesus, wenn er sagt, sammelt euch aber Schätze im Himmel. Und hier ist es so, sie sammeln sich quasi Schätze für die Hölle. Es ist fast ironisch. Sie sammeln sich Zorn, damit noch mehr Zorn aufgehäuft wird und noch mehr Zorn aufgehäuft wird, den sie dann in der Hölle von Gott erleben müssen. Das heißt, wenn du so bleibst, wie du bist und dich nicht zu Jesus wendest, dann sammelst du Tag für Tag negatives Guthaben. Und es häuft sich auf und es häuft sich auf und eine Ewigkeit wird nicht ausreichen, damit du es zurückbezahlen kannst. Das ist der Weg Richtung Hölle. Wenn du meinst, Jesus nicht zu brauchen, dann bist du auf dem kürzesten Weg Richtung Hölle. Und wenn du meinst, Gott nicht die Ehre geben zu müssen, dann rennst du dem ewigen Zorn Gottes entgegen. Unser Text warnt uns davor, zu diesen Menschen zu gehören. Und ich möchte dich davor warnen, zu diesen Menschen zu gehören. Sei nicht dumm, sei kein Narr, sondern kehr um und komm zu Jesus Christus. Wir lesen nämlich von einem zweiten Weg. Von einem viel, viel besseren Weg, von einem viel, viel schöneren Weg mit einem viel besseren Ziel, nämlich dem Himmel. Wie sieht dieser Weg aus? Der Weg des Lebens zum Himmel, da sind Menschen drauf, die in allererster Linie einfach erstmal von ihren falschen Wegen umgekehrt sind und ausdauernd gute Werke tun. Wir sehen anhand des Römerbriefs dann in den nächsten Kapiteln, dass es hier Paulus jetzt nicht darum geht, Werksgerechtigkeit auf einmal hochzuheben. Ja, das ist ja eigentlich der Grund, gegen den er sich in mehreren seiner Briefe richtet. Sondern, also es geht ihm nicht darum, dass man sich den Himmel verdienen kann, sondern um eine Beschreibung von Menschen, die sich selbst aufgegeben haben, die sich selbst gestorben sind und die ihr Leben für Jesus leben. Die also umgekehrt sind und gesagt haben, ja, ich kann mich eben nicht selbst retten, sondern ich brauche Jesus Christus und an ihn glaube ich. Wie sieht das Leben von solchen Menschen aus? Es sind die, die aufhören wollen, Frauen hinterherzuschauen, Ehebruch zu begehen und die stattdessen Gott und wenn vorhanden ihre eigenen Frauen lieben. Wie sieht das Leben von diesen Menschen aus? Es sind die, die aufhören wollen zu lästern und anfangen, gut über ihre Mitmenschen zu reden. Die davon ablassen wollen, sich in ihrem Stolz selbst zu bemitleiden und stattdessen sich um ihre Nächsten zu kümmern. Es sind nämlich laut Vers 7 die Menschen, die Herrlichkeit anstreben, die also eng mit Gott verbunden sein möchten und alles dafür tun, ihm zu gefallen, statt ihn zu lästern, indem sie ihm nicht glauben und indem sie nicht das tun, was er befiehlt. Es sind die, die Ehre bei Gott anstreben, ja, die sich darauf freuen, im Himmel einen Ehrentitel von Gott selbst zu erhalten, denen es wichtiger ist, dass Gott etwas Gutes über sie aussagt, als dass Menschen gut über sie denken. Es sind die, die ein ewiges Leben mit und bei Gott anstreben. Ich möchte dazu deutlich sagen, es geht in diesem Text meines Erachtens nicht um Perfektion. Es geht nicht darum, erst wenn du so bist, dann bist du auf dem Weg Richtung Himmel, sondern es geht um eine grundsätzliche Lebensausrichtung. Möchte ich umkehren von meinem Weg in die Hölle und möchte Richtung Jesus Christus, Richtung Gott, Richtung Herrlichkeit im Himmel laufen? Ist das mein oberstes Ziel oder möchte ich mir selbst gefallen und die Dinge tun, von denen Gott sagt, dass sie unwahr sind und dass sie ungerecht sind? Ich glaube, der Hauptunterschied zwischen den einen und den anderen Menschen, zwischen dem einen Weg und dem anderen Weg, ist, dass die Menschen, die Richtung Himmel unterwegs sind, eine Sache erkannt haben. Sie wissen, dass sie von Natur aus auf dem Weg Richtung Hölle sind. Aber anstatt dort zu bleiben, haben sie erkannt, wir müssen Buße tun. Buße ist ein altes Wort und bedeutet eigentlich nichts anderes als umkehren. Ja, es sind die Menschen, die wissen, das ist das falsche Ziel. Ich muss umkehren, um zu Jesus zu kommen. Ich brauche echte Buße. Das bedeutet, das sind Menschen, die anstatt stolz zu sein und in ihrem unbußfertigen und hartherzigen Herzen zu bleiben, sagen, ich habe ein zerbrochenes Herz. Ich habe ein Herz, das es niemals erreichen kann, bei Gott angenommen zu sein von mir aus. Sie haben Herzen, die zerschlagen sind, die erkennen, ich kann nichts tun, um gerettet zu werden. Ich brauche einen großen Retter. Und wisst ihr, was das Wunderschöne ist, was Gott uns immer wieder sagt, dass er ein zerbrochenes und zerschlagenes Herz nicht verachten wird. Das ist das Schönste, auf das wir uns werfen können. Nicht, weil wir irgendwie besonders gut leben, weil wir es irgendwie besonders gut hinbekommen haben, sondern weil wir erkennen durften, dass wir Buße brauchen, dass wir Umkehr brauchen. Dass wir zerbrochen und zerschlagen vor Gott kommen können und ihn um Gnade anflehen dürfen. Und er sagt, ich will sie euch gerne gewähren. Ich will euch gerne auf meinem Weg haben Richtung Himmel. Das ist der beste Weg. Das ist der einzige Weg, auf dem ihr sein solltet. Wir kommen zum letzten Punkt, eine Entscheidung. René war 15 Jahre alt, als er angefangen hat, Drogen zu nehmen. Am Anfang waren es nur Zigaretten und Alkohol und irgendwann kamen härtere Drogen dazu. Und irgendwann hat er immer mehr genommen, er ging stehlen, er hat Leute zusammengeschlagen, um sich seinen Rausch irgendwie finanzieren zu können, hat sie ausgeraubt. Mit 19 Jahren ist er ins Gefängnis gekommen, mit 22 wieder rausgekommen, nur um weiter Drogen zu nehmen. Und nach einem tiefen Tal hat er sich irgendwann mit 29 Jahren entschlossen und hat gesagt, ich brauche Hilfe. Ich kann nicht mehr. Ich brauche jemand, der mir aus meinem Versagen raushilft. Und dann ist er in eine Einrichtung gegangen, eine Wohngemeinschaft, in der Ex-Häftlinge und Drogenabhängige durch das Evangelium Hilfe erfahren. Und diese Gefährdetenhilfe, sie heißt Kurswechsel. Sie ist gar nicht so weit weg von meiner Heimat. Eine Gefährdetenhilfe, sie heißt Kurswechsel. Ich hoffe, dass du heute auch ohne vielleicht Drogenvergangenheit oder mit Drogenvergangenheit erkennen darfst, ich brauche Hilfe. Ich brauche jemand, der mich aus meinem Versagen rausrettet. Ich muss umkehren von meinem Weg ins Verderben. Und dann ist meine Aufforderung an dich, und dieser Text sagt es uns dann, mach einen Kurswechsel. Fahr nicht weiter in die falsche Richtung, sondern kehr um 180 Grad Richtung Jesus und dann Vollgas Richtung Jesus. Nicht mehr Vollgas in die falsche Richtung. Warum? Weil du dann zu einem Ziel kommst, wo dich Schätze erwarten, die du jetzt dir nicht mal erträumen kannst. Weil du zu einem Ziel kommst, wo dein Herr auf dich wartet, der sich selbst hingegeben hat für Menschen wie dich und mich. Der sich selbst ans Kreuz hat schlagen lassen, um was zu machen? Um dort nämlich diese Strafe, die du und ich verdienen, auf sich zu nehmen, um die Hölle zu durchleiden, damit du sie nicht mehr durchleiden musst. Du darfst heute umkehren zu Jesus Christus. Was ist das für eine wunderbare Nachricht? Das ist das Evangelium, von dem wir hier Sonntag für Sonntag und hoffentlich Tag für Tag erzählen, was uns so wichtig ist, weil es deine einzige Chance ist, von dem falschen Weg zum richtigen Weg zu kommen, vom falschen Ziel zum richtigen Ziel, nämlich zu Jesus Christus selbst. Und ich möchte deutlich sagen, das gilt dir, wenn du kein Christ bist, zuallererst. Aber dieses Denken von Umkehr, wieder Buße tun, wieder umkehren auf den richtigen Weg Richtung Jesus, das gilt dir auch, wenn du schon langjähriger Christ bist. Auch du darfst, wenn du merkst, dass du gerade mit Sünde zu kämpfen hast, gerade weit weg bist von Gott, auch du darfst und sollst umkehren. Komm wieder erneut zu Jesus Christus. Nicht, weil du Angst haben musst vor der Hölle, aber weil du weißt, dass es viel, viel schönere Schätze gibt, die dich dort erwarten, die 10-mal besser sind, nicht 10-mal, die 100 Millionen Mal besser sind als alles, was wir uns überhaupt vorstellen können. Ich möchte uns auffordern, echte Buße zu tun, unsere Schuld zu erkennen, über unsere Sünde zu trauern, unsere Schuld vor Gott zu bekennen und dann auf Jesus zu vertrauen und uns einfach nur zu freuen, weil er uns so gerne vergibt. Amen. Ich möchte noch einmal mit uns beten. Unser Vater, wir wollen dich bitten für die unter uns, die dich nicht kennen, die geradewegs auf dem Weg Richtung ewige Verdammnis sind, dass du dich ihrer erbarmst und ihnen Buße und Glauben schenkst. Herr, wir bitten dich, dass dein Evangelium, das die Kraft hat, Menschen zu retten, dass du diese Kraft heute uns erleben lässt. Und Vater, wir bitten dich für alle, die das schon getan haben, dass du uns schenkst, dass wir immer wieder neu umkehren dürfen, dass du uns unsere Sünde aufzeigst, nicht damit wir uns in unserer Sünde suhlen und irgendwie darin gefangen bleiben, sondern weil wir wissen dürfen, dass bei dir Vergebung ist und du es liebst, wenn deine Kinder zu dir kommen und wieder umkehren. Herr, wir bitten dich, dass du uns Ausharren schenkst, dass du uns Bewahrung schenkst, dass du uns nah bei dir hältst, bis wir dann sterben und bei dir sind. Und bitte, bis dahin wollen wir dich so sehr bitten, dass du unsere Lust auf den Himmel, unsere Freude darauf so viel mal größer machst, dass wir nicht meinen, dass was diese Welt zu bieten hat, wäre alles und würde sich lohnen, dafür unser Leben wegzuschmeißen, sondern dass wir unser Leben verlieren um deinetwillen. Herr, erwecke unsere Herzen, die oft so müde sind. Amen.